Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Und meiner Rita Molzberger.
Und wir haben heute das Gartenstudio wieder eröffnet. Endlich!
Yeah!
Wir freuen uns. Und bevor wir jetzt in die aktuelle Folge reinstarten, wollte ich noch was loswerden, das uns auf Mastodon zurückgemeldet worden ist. Zu der letzten Folge, die wir gemacht haben, wo es ja darum ging, sich in Beziehungen einzumischen. Und zum einen haben Menschen zurückgeschrieben, dass sie deswegen auch schon Freundschaften verloren haben. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann passiert, wenn man so ehrlich miteinander ist. Und es tut mir auch sehr leid. Und zum anderen wurde ich darauf hingewiesen, dass es auch Partner gibt. In dem Fall waren es Partner, aber es mögen auch Partnerinnen sein, die sozusagen manipulativ ins Freundesumfeld eingreifen. Mhm. Also die versuchen, die Freundinnen auf ihre Seite zu ziehen, um dann der Partnerin, dem Partner zu suggerieren, er wäre das eigene Problem oder sie wäre das eigentliche Problem. So. Und das finde ich, ja, das haben wir nicht thematisiert, dass es das natürlich auch gibt. Und das ist ein Phänomen, diese Manipulation des Umfeldes, das man durchaus auch erlebt, dass es auch in der Gewaltprävention oder Beratung thematisiert wird. Deswegen wollte ich das einfach mal hier lassen. Wir haben das aufgenommen, wir hatten das da nicht mit thematisiert, aber das sollte man tatsächlich auch nochmal bedenken, wenn man sich dazu äußert oder wenn man auch mit Freundinnen spricht, ne, dass es auch einfach sein kann, dass es aus dem direkten Umfeld, aus dem Nahfeld so Manipulationsversuche geben kann.
Mhm. Ja, über starke, schwache und superschwache Beziehungen hatten wir ja einmal auch schon gesprochen. Also hat es Sinn, das auszuweiten und das Manipulationsthema mal so in allen Ebenen anzugucken. Mikro, Makro, Meso-Ebene.
Ja, vielleicht müssen wir uns irgendwann auch mal mit so Gaslighting und so beschäftigen.
Ja,
ist nicht schön, aber es ist schon auch wichtig, finde ich.
Ja.
Wahrnehmung, Wahrnehmungsbestätigung. Das sind ja auch wichtige Themen.
Da denke ich immer, man müsste eigentlich mit Psychologinnen dann sprechen, aber ja.
Das sollten wir hinbekommen.
Irgendwen werden wir schon an Land ziehen.
Ja, wir hätten ja schon 2-3 Mal hier gehabt.
Ja,
genau. So. Genau, also das an der Stelle. Und wo wir ja bei der letzten Folge auch kurz ins Nachdenken gekommen sind, ist ja, also das eine ist ja das Einmischen und das andere ist die Frage danach, sollten wir uns vielleicht auch mehr in Ruhe lassen? Mhm. Da mit dem Thema ist mir ja ganz unwohl.
Ja.
Ich habe da so drüber nachgedacht und bin ganz kribbelig geworden.
Schönes Symptom. Über Ruhe nachdenken und dann total kribbelig werden.
Ja, könnte was mit Neurodiversität zu tun haben.
Lass mich bloß nicht in Ruhe.
Ja, nee. Also es ist so, ich war so bei, naja, es kommt schon auf die Umstände an. Ich kann Menschen für eine Zeit in Ruhe lassen mit was, aber dieses, dann lassen wir es ruhen, so ohne dass es eine Lösung hat oder eine Aufklärung gibt, das macht mich wahnsinnig.
Vielleicht nehmen wir die Hörenden einmal noch kurz mit in die letzte
Folge. Ja, mach
das doch
bitte.
Wir haben es ja jetzt schon, also du hast ja alles Wichtige gesagt. Wir hatten es ja von der Einmischung in Beziehungen aufgehängt bei Kate Mann. In die Frage, weise ich andere darauf hin, wenn es sowas wie Manipulation oder ein tendenziell schlechtes Hineinregieren und psychische Gewalt in Beziehungen gibt, habe ich dann das Mandat oder sogar die Pflicht, etwas dazu zu sagen. Es ging also eher darum, andere nicht in Ruhe zu lassen, auch in ihren persönlichen Beziehungen sie nicht in Ruhe zu lassen, also wirklich interpersonal reinzuregieren. Und dann haben wir lange drüber gesprochen und waren, glaube ich, in vielen Punkten einig, dass Einmischung Not tut, da wo sie gar nicht so erwünscht ist. Und ich wurde immer ruhiger gegen Ende, war mein Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich wurde stiller, weil mich dann gedanklich beschäftigt hat, ob das nicht auch sein kann, dass man den anderen mal in Ruhe lassen muss an den richtigen Stellen. Aber das ist ja die Frage, wo die richtige Stelle ist. So. Und dann haben wir, glaube ich, gemeinsam beschlossen, ah ja, dann machen wir halt eine Folge dazu, wie es ist, sich in Ruhe zu lassen. Und daraufhin habe ich jetzt versucht, zum einen dem Phänomen der Ruhe selbst ein Stück nachzugehen, philosophiegeschichtlich auch zu fragen, was ist denn mit Ruhe gemeint? Das Thema dann zu wenden auf die interpersonalen Beziehungen, weil das halt andockt an dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben und dann aber auch den Phänomenkreis ein Stück zu erweitern und zu fragen, was ist über die persönlichen Beziehungen hinaus? Und dass einen das kribbelig macht, da würden jetzt manche Menschen gar nicht mit Neurodiversität antworten, sondern sagen, das ist kulturphilosophisch interessant, dass dich das kribbelig macht. Denn es gab Zeiten, ich spreche jetzt von Europa hauptsächlich, in anderen Denkhorizonten wäre es nochmal ganz anders. Aber hier war es lange Zeit so, dass Ruhe Wertschätzung erfahren hat, auf die eine oder andere Weise. Vielleicht können wir gleich ja noch unterschiedliche
Formen. Nur Ruhe für Männer oder auch für Frauen?
Ja, Ruhe an sich schon. In einem bestimmten Kontext. Mhm. Auf den anderen hat man ja gar nicht geguckt. Der Alltag hat ja nicht interessiert, wie ja. Leute gewuppt haben, weibliche Leute. Also es gab so einen Grundkonsens, dass Ruhe irgendwie was Gutes sei. Und es gibt dann jetzt die anschließende Analyse, dass das spätestens seit der Industrialisierung eigentlich nicht mehr so ist, sondern dass Ruhe als verdächtig gilt und kapitalismusfeindlich. Was, also bitte, das bringt halt gar nichts, wenn wir in Ruhe irgendwo rumhängen. So.
Ruhe-Lution.
Ja, genau. Stell dir mal vor, du entsagst da der Welt und sagst, ja, ach.
Wir rufen jetzt die Ruhe-Lution aus,
ja, genau.
Ohne dass wir schon irgendwas darüber erzählt hätten.
Und alle so still. Das ist ja echt so ein Gedanke, ne? Wenn sich jetzt alle hinlegen würden. Wir hatten das im Zusammenhang mit dem Feminismus ja mal kurz diskutiert, was das allein an einem Tag ausmacht, wenn Menschen mal die Hände in den Schoß legen würden. Denn tatsächlich, also ja, das wäre dann eine Ruhe, die vor allen Dingen Anti-Arbeit ist, aber es gibt ja auch andere Formen von Ruhe. Ja, geistig.
Im Garten buddeln so. Ruhe.
Ich nenne Kontemplation. Die Folge der Neologismen. Nee, aber also es ist ja schon so, dass Kontemplation, ja, also natürlich mit Privileg verbunden war, immer schon. Da muss man hingucken, klar. Aber ob man sie selbst als Phänomen, als was Positives wahrnimmt oder als was Negatives, ist ja nochmal eine andere Frage, als wem stand sie denn überhaupt zu Gebote. Und tendenziell der Ruhe was beizumessen, was gut ist, was wichtig ist, was Menschen zu sich selbst kommen lässt oder zu Gott. Das wäre der Turn zum Mittelalter. Also in der Antike war es eher so, dass man sich um Ruhe gekümmert hat im Sinne von Affektenkontrolle. Ich glaube, von Aristoteles hatten wir es auch schon mal. Im Mittelmaß sich kontrollieren, zur Ataraxie finden, also zu so einer Gleichmütigkeit und nicht von den äußeren Umständen in Unruhe gebracht werden, aber auch nicht von den eigenen Wollensbestrebungen und dann zum Mittelalter hin eben die Ruhe in einer metaphysischen Hinsicht zu finden, in Hinblick auf Gott und Kontemplation und Meditation und Gebet und so. Ja, und heute, keine Ahnung, wie das so ist, wenn Menschen Yoga machen, ob sie das eine oder das andere machen, aber die aktuellen Positionen im Feminismus zumindest würden eher für eine relationale Ruhe sprechen.
Ich habe so den Gedanken, dass es auch wieder sehr individualisiert ist mit der Ruhe auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also Feiertage theoretisch sind ja Ruhetage, religiös auch verankert oder ne, also das Feiern zumindest
es gibt
die
sogar
Arbeit.
Stille Feiertage.
Genau, es gibt diese stillen Feiertage, gegen die ja massiv rebelliert wird. Finde ich gut, grundsätzlich. Und wir leben ja in einer diversen Gesellschaft. Das heißt, wir haben verschiedenste Feiertage. Und dadurch läuft ja Ruhe und diese Feiertage laufen halt irgendwie so asynchron, ne? Also die sind sehr unterschiedlich und auch sehr individualisiert, weil wir jetzt Ruhe finden in Yogakursen. Das sind dann, keine Ahnung, 10, 15 Leute, die gleichzeitig mal eine Runde meditieren. Ich versuche das ja seit Jahren auch, immer mal wieder. Es ist schon so, dass das auch was bringt. Also ich merke schon, dass das einen Effekt hat, sich mal zur Ruhe zu setzen für 5 bis 10 Minuten, muss dann auch reichen.
Lebenskunst im Kleinen.
Naja, aber ne, manchmal reicht es ja schon. Manchmal reicht es ja schon, sich irgendwie 5 bis 10 Minuten rauszuziehen. Und es gibt ja Menschen, die müssen das sehr aktiv suchen, weil sie zum Beispiel sonst sensorisch komplett überfordert sind. Also, ne, und das ist ja auch sehr individuell, wann man da Ruhe braucht, wann diese sensorische Überforderung erreicht ist. Auch was Arbeits- und Ruhezeiten angeht. Es gab irgendwie mal so, dann war halt zwischen 12 und 1 wirklich niemand erreichbar, da war Mittag. Ja? So, auch das hat sich ja eigentlich aufgelöst, weil durch flexible Arbeitszeiten. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich will nur sagen, Ruhe und dass Menschen auch gemeinsam zur Ruhe kommen, das ist was, das hat sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dann irgendwie aufgelöst. Also ich glaube, so individualistisch war Ruhe davor nicht.
Genau, also es gab eher Verabredungen darüber, wann Ruhezeiten zu halten seien im Großen.
Die sind ja jetzt auch noch
Kleinen.
Gesetzlich festgelegt, fällt mir ein.
Ja, an manchen Stellen. Man lese nach in der Kleingartenordnung oder so. Da steht das dann, wann man ein Radiogerät rausstellen darf und wann nicht. Ich finde
ja, aber das hat ja was mit in Ruhe lassen
zu
tun. Ja,
natürlich, genau. Weil das auch eine Form ist, andere ja, mit meinem Dasein doch deutlich zu konfrontieren. Ich denke, dass wenn Menschen so diese Boxen dabei haben und ihre Musik nicht auf ihren Ohren hören, sondern alle hören lassen, das ist psychologisch auch sehr interessant, finde ich.
Das Raumname.
Ja, warum man das so als notwendig ansieht, das jetzt zu tun. Ich würde manchmal gern fragen, hab dann aber tendenziell Schiss vor der Antwort.
Menschen sind vielleicht einfach sehr überzeugt von ihrem Musikgeschmack.
Ja, oder so, that man is on a mission. Wir sollen das alle hören. Ja gut, dann höre ich das kurz mit, dann fahre ich aber auch schnell dran vorbei. Also wie wir andere in Ruhe lassen und ob wir sie in Ruhe lassen, ist auf jeden Fall auch ein gesellschaftliches Thema und nicht nur ein Thema von persönlichen Beziehungen, glaube ich, sondern wir können drauf gucken, wo wir Ruhezonen auch im öffentlichen Raum haben, wie die gestaltet sind. Zum Teil gibt es ja extra hostile, feindliche Möbel, damit man dann nicht zur Ruhe kommt und sich nicht hinlegt.
Hostile Infrastructure.
Genau,
ne?
Ja. So. Und oder es gibt extra eingerichtete Ruheräume, so wo es kühl ist, dass man Kältespaziergänge machen kann, weil man den SeniorInnen in der Stadt auch was bieten muss im Sommer, damit sie überhaupt überleben bei Hotel, zwei Jahreszeiten. Wird ja alles auch was wärmer im Sommer. Das ist schon interessant, sich das auch gesamtgesellschaftlich anzugucken. Und was du gesagt hast, widerspricht ja dieser kulturtheoretischen These gar nicht, dass wir das tendenziell abschaffen oder es verlagert sich ins Individuelle, das wäre ein bisschen differenzierter, so wie du es angeboten hast.
Nee, wir haben ja diese Offline-Clubs, fällt mir ein, wo Menschen sich ja auch aktiv zusammensetzen, um gemeinsam Ruhe zu haben, zum Beispiel vor äußerer Ablenkung, aber eben auch zum Beispiel zum Lesen, weil es irgendwie Lesen schon eine recht einsame Tätigkeit ist, aber wenn, dann will man es wenigstens in Gemeinschaft tun.
Ja, oder beobachtet. Also was ich den Studierenden oft empfehle, weil sie mit der Klage an mich herangetreten sind, dass sie das schlechter können, sich wegschalten, ist das einfach, was heißt einfach, aber auf mehrere Schultern zu verteilen und sich gegenseitig zum Üben zu kontrollieren, dass man tatsächlich Ruhe hält. Alleine schaffen das viele nicht, haben sie mir gespiegelt. Dann da zu sitzen und sich zu sagen, ich lese jetzt 3 Stunden, geht nicht. Wenn ich mich aber mit 3 anderen verabrede in der Bibliothek, wo ich sowieso die Schnauze zu halten habe, weil sonst jemand sagt, dann ist es einfacher, auch weil die anderen sehen, dass ich jetzt in Ruhe bin und bitte nicht angesprochen werden möchte.
Performative Ruhe
ja,
in der Bibliothek.
Genau. Ja, und das haben Menschen aber ja auch schon immer gebraucht, auch äußere Zeichen dafür, wie man sich in Ruhe lässt. Da gibt es ja lange schon Zeichen von in den Orden, sind die großen Kapuzen der Mönche dafür da, dass man dann nicht angesprochen wird.
Ach, ich dachte, das ist davon da, dass die überhaupt nichts von der Welt mitkriegen, also dass sie sich nicht so beeinflussen lassen.
Heißt
können.
Aber auch, dass die Mitbrüder einen jetzt da mal gerne nicht anquatschen.
Geil, ich wollte gerade Mitbrüder gendern.
Kannst du machen? Bringt wenig. Aber mag auch die eine oder andere Person betroffen haben. Ja. Ja, das ist doof wegen der Silbenanzahl in Kirchenliedern. Man versucht es und dann holpert man so über die Achtelnoten. Aber wir versuchen es alle wacker, ist mein Gefühl, immer wenn ich mal so random an irgendwas teilnehme.
Das wäre eine schöne Spezialfolge. Gegenderte Kirchenlieder.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so abseitig. Aber
nein.
Wenn man es nur punktuell mitkriegt, das ist vor allen Dingen ein Silbengeholper, kann ich sagen. aber diese äußeren Zeichen, die gibt es halt schon länger. Ich habe zum Beispiel über die lange Tradition des Kainsmals eben nochmal nachgedacht und
das muss ich mir
nochmal
ganz kurz.
Also, der Kain hat Abel erschlagen.
Ja, das weiß ich wohl.
So, das kann Gott nicht so hinnehmen, laut Bibel, erstes Buch Mose, und sagt dann, er muss sein Leben jetzt so fristen, dass sein Ackerboden keinen Ertrag mehr hat. Siehe unsere Gurken. Und vor allen Dingen rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Das ist so der Fluch. Und dann sagt er, ja, ich werde rastlos und ruhelos auf der Erde sein, weil er einsieht, dass das jetzt nicht so toll war, seinen eigenen Bruder zu erschlagen. Und sagt er, die anderen werden mich ja wahrscheinlich erschlagen. Und dann kriegt er von Gott aber das Kainsmal, das sowohl zeigt, dass er ein Mörder ist, als auch ihn davor schützt, von anderen erschlagen zu werden. Das heißt, die Strafe besteht eigentlich darin, wie im Sisyphos-Mythos, immer wieder rastlos und ruhelos sein zu müssen und davon nicht erlöst zu werden, und sei es denn durch den Tod. Und das finde ich als Metapher schon interessant, dass ich ein Zeichen an mir trage, das die anderen davor bewahrt, mich auch sozusagen zu erlösen. Ne? Also immer weitermachen, immer weiter. Das ist ein ganz altes Motiv, dieses rastlos und ruhelos auf der Erde wandern, und ist belegt worden mit sehr unterschiedlichen Zuschreibungen, auch diese Ahasva, das ewige Reisen auf den Meeren, oder so übernatürliche Gestalten, die nicht zur Ruhe kommen, die unerlösten Seelen und so. Diese Unruhe wurde als was gelesen, was tendenziell nicht wünschenswert ist. Also Unruhe im Sinne von Produktivität wäre ja was anderes. Das ist ja eine sehr unproduktive Unruhe, die da gezeichnet wird.
Ist ja aber auch so eine Art Kollektivbestrafung am Ende, wenn man das so liest, und natürlich auch immer die Rechtfertigung, andere eben nicht in Ruhe zu lassen, je nach Stand. Ne?
Ja.
Also das ist ja schon, da wird ja schon eine Hierarchie auch eingezogen, wer Ruhe halten darf und wem das zugestanden wird und wer sich halt abzurackern hat.
Ja.
Und damit kann jede Pause ja verweigert werden aus religiösen Motiven.
Ja, und oder aus politischen oder ökonomischen. Ja, also wer Pause machen darf, ist ein zentrales Thema. Und
Religion lässt sich wie Sport von Politik nicht trennen.
Das ist richtig. Letztlich ist es ja immer alles politisch. Das muss man schon so lesen, glaube ich auch. Ja.
Ja. Aber interessant, diese Keinsnummer, die bringt mich gerade zum Nachdenken. Völlig andere Gleise, aber diese Kontexte waren mir gar nicht bekannt bisher.
Vielleicht habe ich die auch nur aufgerissen, weiß ich nicht, aber ich fand es naheliegend, dass man sich fragt, wie das so ist, unruhig auf der Welt herumzuirren, weil das ja schon viele betrifft. Also dieses Gefühl teilen, glaube ich, viele. Ich habe dann seit der letzten Folge immer mal Leute gefragt, bist du tendenziell eher eine Person in Ruhe oder in Unruhe, lässt du andere in Ruhe oder nicht? Und die meisten beschrieben eher gut, kann auch dran liegen, dass ich gefragt habe. Unruhe. Du lässt mich ja auch nicht in Ruhe. Ja, weiß ich. Dauernd komme ich mit so Fragen um die Ecke, weil ich bin auch nicht gut drin. Andere.
Kannst du die Leute nicht mehr in Ruhe lassen mit deinen Fragen?
Doch, kann ich halt total gut.
Ja, das stimmt.
Komischerweise kann ich gut, aber wird nicht immer als positiv wahrgenommen, sondern als eine Absage an Beziehung.
Ja.
Die Weise, wie ich Menschen in Ruhe lasse, ist halt sehr, sehr still.
Mhm.
Ich melde mich dann nicht.
Mhm.
Und ich denke, die Menschen wissen ja, dass ich sie liebe. Das muss ich denen ja jetzt nicht dauernd sagen. Aber zwischen dauernd sagen und 10 Jahre in Ruhe lassen scheint es ein Spektrum zu geben.
Ein kleines,
das ich nicht gut kenne. Aber für mich sind da wirklich die modernen feministischen Positionen total interessant, weil mit dem anderen bin ich irgendwie gut. Also das kann man denkerisch nachvollziehen. Da gibt es Ruhe und da gibt es Unruhe und da gibt es Privileg. Und dann gibt es Ausnutzung und all diese Verhältnisse, das ist relativ klar. Oder es gibt einen metaphysischen Bezug und einen Grund dafür, warum wir Ruhe halten sollten, oder Anweisungen darüber, wie wir mit anderen ins Gespräch kommen sollen. So, da sind wir aber ja nicht mehr. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon das Problem. Sondern wir müssen im Prinzip so ein Ethos der Ruhe oder Unruhe immer selbst entwickeln miteinander. Und da finde ich die modernen Positionen ganz spannend, die jetzt nicht so kulturpessimistisch sagen, es ist alles so unruhig und wir müssen jetzt mal alle Yoga machen, also auch, aber nicht nur. Oder die so leistungsorientierten, wir müssen nur alle ständig in Bewegung bleiben, dann ist auch alles okay. Also das ist mir dann doch auch etwas zu simpel. Sondern so Positionen, die auf Ruheräume hinweisen oder Rückzugsorte im Relationalen. Also dass wir grundsätzlich schon on sind und mit den anderen sind und uns einmischen, einfach qua geteiltem Raum. Wir sind ja miteinander. Und dann kann es aber ja Weisen geben, sehr freundlich die Grenzen der anderen Person zu wahren, ohne dass diese Person sie selber setzen müsste. Weil das ist auch was, was mich beschäftigt. Es wird einem ja häufig gespiegelt, ja, dann musst du halt eine Grenzziehung machen, wenn es dir zu viel ist. Und ich habe dann aber das Gefühl, ja, das ist ja schon wieder Arbeit.
Das stimmt, das ist es. Ja.
Muss ich schon wieder, also mich beschäftigt das. Das ist schwierig für mich, Grenzen gut zu ziehen. Mir wäre sehr daran gelegen, dass die anderen sie von sich her erkennen.
Oder auch. Aber dafür ist es dann halt auch wirklich zu individuell. Und ich finde auch, dass es Menschen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse einfach danach, wann und was sie als Ruhe brauchen. Und da ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt genau die, die wir eigentlich immer stellen müssen. Mhm. Und das ist wirklich schwer zu entscheiden, wenn du nicht die eigentliche Person
das
bist.
Das stimmt, ja.
Weil ich natürlich ein anderes Bedürfnis nach Kommunikation habe als du zum Beispiel oder mehr Sicherheit in Kommunikation vielleicht auch brauche. Und was ich aber daran so interessant finde, ist, dass wir so viele Möglichkeiten des Zugriffs auf Personen haben inzwischen, die ja ganz andere sind als noch vor 10 Jahren, 15 Jahren, eben durch soziale Netzwerke, in denen wir sind, durch Messenger, mit denen wir sind anders erreichbar. Also diesen Shift in der Erreichbarkeit, den finde ich ganz spannend und ich merke, dass im Laufe der Jahre ich ein unterschiedliches Bedürfnis habe nach Kontakt und Ruhe. Mhm. Also ich habe damals als eine der ersten in meinem Freundinnenkreis mir ein Mobiltelefon angeschafft. Mhm. Anfang der 2000er. Das klingt wie Oma erzählt vom Krieg mittlerweile.
Ja, ist doch gut.
Aber es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Und war damit immer erreichbar. Und dann war wirklich, also meine Mutter war völlig unverständlich, weil die sagte, was brauchst du denn so ein Ding? Wir haben doch ein Telefon zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja nie zu Hause. Mich kann ja niemand erreichen. Wenn ich mich verabreden will, rufen die 10-mal an und ich bin immer nie da, dann ruft irgendwann keiner mehr an, weil ich halt immer im Reitstall bin. Und ich kann die ja nicht im Reitstall anrufen lassen, zumal ich ja dann auch mit diesem Tier unterwegs bin und dann auch nicht erreichbar bin. Und auch damals hatten Pferde noch kein WLAN.
Das wäre lustig gewesen, ein Jolly Jumper-Telefon.
So am Ohr.
Autotelefon gab es doch auch.
Ja, genau. Aber auf einem PS hat es halt kein Telefon. Und dann war ich halt die mit dem Handy und konnte mich eben per Textnachricht, der sehr eingeschränkt waren, und per
160 Zeichen.
Ja, und dann hast du immer so HDLD-Dingsbums, HDGDL, hab dich ganz doll lieb und sowas. Mhm. Ne? So, also in so Kürzeln geschrieben, das war ja Jugendsprech. Auf jeden Fall, ich finde das wirklich spannend. Also da hat sich ja wirklich merklich Kommunikation einfach sehr verändert und auch für mich total verändert. Und ich bin ja ein absoluter Kommunikationsjunkie schon lange gewesen. Also ich habe ja schon immer versucht, möglichst viel mit Leuten in Austausch und Kontakt zu treten und auch mit fremden Menschen eben über soziale Netzwerke. Ich nutze das ja wirklich extrem häufig und viel und merke aber mittlerweile, dass mir das zu viel wird, dass ich dann jetzt doch auch mal so Phasen brauche, in denen ich nicht immer antworten muss. So.
Kann aber ja auch an der Qualität der Interaktion liegen, weil du von dieser Kommunikation häufig ja was willst oder etwas an dich herangetragen wird, was wieder Arbeit bedeutet. Mhm. Das ist ja eben nicht nur an der Ampel ein bisschen nett quatschen. Das fand ich ganz süß. Am Wochenende waren Studierende da, die ganz woanders studieren, hauptsächlich in digitaler Präsenz, und dann aber immer mal alle paar Wochen kommen die nach Köln für 2 Tage. Und was ihnen auffiel, freitags waren noch alle ganz normal, samstags kamen sie leicht verstört und sagten, hier quatscht ja jeder mit jedem dauernd. Ja, das ist richtig. Wussten sie das nicht? Nee. Also wenn man so aus Lüneburg kommt oder aus irgendwo unten in Baden-Württemberg, die waren echt irritiert darüber, wie und das waren nur wenige Stunden, die sie hier gewesen waren.
Das fällt auf, ne? Wenn du gone bist.
Ja, weil da dauert so rechte Spur ins Gespräch hineinziehen, bla. Irgendwer sagt was. Und da kann man ja noch sagen, naja gut, ne, das ist halt ein bisschen egal, ob diese Kommunikation stattfindet oder nicht. Im Sinne von, es sind vielleicht super schwache Kommunikationsbeziehungen, aber es fällt trotzdem auf, dass die Menge schon mal angestiegen ist. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass bei dir auch die Qualität der ausgetauschten Informationen ja einen Unterschied macht. Also es geht ja nicht nur darum, ob da Kontakt ist und Stille oder nicht Stille, das ist ja nicht on oder off, sondern auch was mit dem, was du hörst, zumal du ja sehr aufmerksam zuhörst und wahrscheinlich mehr hörst, als tatsächlich gesagt wird.
Na, mal so, ne?
Ja, was du damit anzufangen hast, weil die Phasen kenne ich auch und das kennen sicher viele, dass einen sozusagen alles anschreit, obwohl es ganz still ist.
Ja.
Das, und sei es nur der eigene Haushalt, der schreit, jetzt mach mal hier, sonst hast du bald Speisemotten.
Wenn du nicht, ich finde das Schublade super interessant, aufkommst. Wenn ich aus so einer ganz konzentrierten Phase in meinem Dachgeschoss komme und geschrieben habe, zum Beispiel viel recherchiert und geschrieben habe und dann das Haus verlasse und dann wirklich so mitten im Leben bin, dann bin ich manchmal, obwohl ich ja weiß, wo ich wohne und das auch schon sehr lange tue, wirklich verstört.
Ja.
Also dann bin ich wirklich so, wow.
Ja,
was ist denn hier los? Ja. So, und ich weiß gar nicht, Also bei geschlossenen Fenstern kann man das halt ganz gut ausblenden. Aber auch wenn ich arbeite, also mir gelingt es ja nicht immer gut zu filtern, aber wenn ich so ganz konzentriert bin oder so ganz viele Sachen wegarbeiten muss, dann muss ich mich schon ausklinken und dann bin ich da so drin und dann ist es wirklich, auch so Temperatur erwischt mich dann oft kalt.
Mhm. Also gestern Abend. Oder heiß, das kenne ich auch.
Genau, ja, aber gestern Abend war so, meine Wohnung war noch total aufgeheizt und ich bin halt gestern Abend mit dem Fahrrad gefahren, bin mit kurzer Hose raus und T-Shirt los. Hab dann nochmal so eine Runde gedreht und gedacht, ich ziehe die Latone an.
Ah, lustig. War bei mir letztens andersrum, ganz Vormittag am Schreibtisch und korrigiert. Mhm. Dann musste ich raus und hatte so eine lange schwarze Hose und ein schwarzen Pulli an, alle anderen in kurzen Hosen und Spaghetti-Trägern. Ach so, ich habe dann auch sofort gemerkt, warum. Wenn man still irgendwo in so einer dunklen Ecke hockt und seinen Kram macht, ist es halt tendenziell kalt und dann gehst du raus und da ist die Welt. Ja. Und diesen Wechsel kennen ja viele. Also, dass man eine innere Welt hat oder auch die paar Quadratmeter um einen rum, wenn man dann mal in Ruhe ist, die einen besonderen Vibe haben und dann bewegst du dich nur wenige Meter und das ist ganz anders. Mhm. Und dieses Zusammenkommen von innerem und äußerem Raum, das finde ich total spannend bei dem Thema. Zumal, wenn wir jetzt andocken bei, muss ich die anderen in Ruhe lassen. Mhm. Ja, die Frage ist, wie kann ich das denn gut übersetzen? Dass ich gerade aus einem anderen Modus komme zum Beispiel, dass es mir schnell zu laut wird, dass ich gerade Abgrenzung bräuchte, die ist aber jetzt nun mal nicht dran. Wenn 5 Kinder da sind, die ja Hunger so haben, geht das nicht. Ja, ja, versuch das mit 5-Jährigen.
Hat ich das? Warum hast du das?
Ja. Es gibt auch schöne Sonnenblumenschlüsselbänder, die dem Menschen am Flughafen sagen, was mit einem ist, wenn man dissoziiert. Ja. Aber das müssen die dann auch kennen. Also diese stillen Weisen der Kommunikation, die müssen ja bekannt sein, damit sie funktionieren. Und das erklären zu müssen, ist dann manchmal eben auch schon zu viel.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, ganz gut, das dann wiederum in die Nahbeziehung, die man hat, erstmal reinzutragen. Das war ja unsere Frage, ne? Mischen wir uns ein? Wie gestalten wir das? Wahrscheinlich müssen wir da gute Regeln aushandeln. Also bei mir hilft das ja schon, wenn ich Menschen sage, das ist keine Form von Lieblosigkeit, wenn du wochenlang nichts von mir hörst, sondern eher ein Zeichen von, dass ich mir sicher bin, du bist sowieso da, du bist mir wichtig. Und bei mir ist das auch so, wenn Menschen dann erstmal nah sind, dann gehe ich davon aus, dass sich das nicht mehr ändert.
Bei mir ist es tatsächlich ähnlich, aber ich weiß, dass vielen Menschen das was bedeuten würde, dass ich mich öfter melde. Mhm. Und es gibt ganz wenige, die sagen, das ist okay, ich weiß ja, dass du da bist. Ja. Ich weiß, ich kann dich jederzeit anrufen. Mir reicht das, das zu wissen, du musst nicht die ganze Zeit dich melden, weil mir das schwer fällt, ohne, also mich einfach zu melden, um mich zu melden.
Ich kann schon schlecht anrufen, weil ich das als Einmischung verstehe, örtlich und zeitlich. Weil dieses Telefon klingelt ja an der anderen Stelle in einem anderen Alltag als in meinem. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die andere Person jetzt Zeit hat, weil ich Zeit habe. Ich neige dazu, mich erst kompliziert zu verabreden zum Telefonieren, bevor ich anrufe, was ja total bescheuert ist, weil ich könnte ja... Nein, kann aber ja weggedrückt werden. Aber dann hat es ja schon geklingelt.
Naja, aber früher gab es ja wirklich so Verabredungen dazu. Also nicht Verabredungen im Sinne von, wir rufen uns dann und dann an.
Es gab Regeln.
Aber es gab auch geregelten Alltag, also geregelteren Alltag bei den meisten Leuten. Ne? Ja. So, und das ist eben nicht mehr so. Wir wissen gar nicht mehr, wie der Alltag der meisten Leute aussieht, weil es nicht mehr selbstverständlich ist.
Und die Regeln ergäben da ja auch keinen Sinn. Dieses, man ruft ab 21 Uhr nicht mehr an und wir hatten so eine Sanduhr mit den Einheiten, damit unter 8 Minuten bleiben im Gespräch. Nicht nur der Kosten wegen, sondern auch der Höflichkeit wegen, weil vielleicht will noch eine andere Person anrufen und es gibt ja keine Anklopffunktion oder so.
Das ist wirklich, das stimmt. Und das hatten wir natürlich auch, weil natürlich, es gab diesen Moment, wo dann sowohl meine Schwester als auch ich mit Freundinnen länger telefonieren wollten und das Telefon war ja auch noch, meine Mutter hatte ja eine Physiotherapiepraxis, das war ja auch noch für die Patientinnen und Patienten, die Termine machen wollten, weil das ging nämlich nicht online, da musste man anrufen und das gab immer Stress und jetzt auch dadurch, dass, ich weiß nicht, die Kinder haben schon so Uhren, mit denen die sich gegenseitig anrufen.
Ja, ich versuche das mit Walkie-Talkies zu überbrücken, diese Phase.
Ja, die nutzen die aber auch, die Walkie-Talkies und es klingt auch genauso.
Ja, ja.
Also die lassen dann so den Arm hängen und hörst du nur so kruschel, kruschel, bla bla, man weiß gar nicht.
Hosentaschenanruf.
Genau, gemeint ist oder nicht, schwierig rauszufinden. Aber sowas gab es da ja nicht. Nee. So, das heißt, es hatte insofern schon Regeln, weil wir uns Ressourcen teilen mussten, schlicht und ergreifend.
Ja, genau.
Und diese Kommunikationswege, diese Ressourcen sind einfach viel, viel mehr geworden.
Mhm.
So, und das heißt natürlich auch, dass Kommunikation dadurch dich an verschiedenen Zeiten des Tages erreicht. Und neulich, mich hat so ein junger Mensch einfach um 22 Uhr angerufen.
Ich denke dann immer, Gott, das ist was passiert, um Himmels Willen.
Ich kannte die Person nicht. Mir war schon klar, dass diese Person einfach versucht hat, mich zu erreichen. Ich habe aber auf meinem Anrufbeantworter einen Spruch darauf, dass man mir bitte sagen möge, was das Anliegen sei, und ich zurückrufe.
Mhm.
Und ich versuche, die Leute dann immer zu disziplinieren, indem ich sage, nein, ich gehe nicht dran, bis du mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hast, damit ich weiß, was dein Anliegen
Wir
ist.
Wir sind echt Oma. Ich habe halt mal so Dinge auch. Oh Gott.
Ja, aber es ist
die Jugend erziehen zu besseren Kommunikation.
Das ist nicht nur die Jugend, aber in dem Fall war es halt ein junger Mensch.
Ja.
Aber ich war auch echt, ich war auch über mich selbst amüsiert, dass ich dann so dachte, 22 Uhr gehe ich doch nicht mehr ins Telefon.
Ja, ich auch nicht.
Also wer
mach
ruft
ich auch
denn?
Nicht.
Bist du irre?
Ich denke, wenn es nicht eine bekannte Nummer ist, und bei der denke ich dann direkt, oh Gott, ein Abbesbein. Dann muss ja dringend sein, wenn man mich um diese Uhrzeit anruft.
Und sonst, wenn du mit mir um diese Uhrzeit telefonieren willst, dann musst du dich verabreden, aber kannst auch Sprachnachrichten hin und her schicken.
Ja.
Das ist ja meine Lieblingsgeschichte. Die so Jugendliche sich unterhalten haben, die schicken so Sprachnachrichten hinterher und die sagen, boah, manchmal wünschte ich mir, ich könnte mal direkt schon antworten. Dann denke ich mir so, ja, das nennt sich telefonieren.
Lustig. Aber darauf gar nicht aufmerksam zu sein, ist auch spannend, ne?
Weil du gar nicht damit sozialisiert bist.
Abgefahren.
Die schicken halt Sprachnachrichten hin und her und hören sich gegenseitig ihre Podcasts an.
Ja, also ich kann empfehlen, einfach sehr, sehr lang, sehr, sehr geduldig zu bleiben. Dann bleiben die alten Weisen, wie man kommuniziert hat, die werden auf einmal wieder cool.
Mhm.
Die bleiben eine Zeit lang sehr fremd und dann werden die wieder cool. Also dass ich so Briefe schreibe mit tatsächlichen geklebten Briefmarken drauf, finden Menschen total super inzwischen. Vor 10 Jahren war es noch weird, aber jetzt ist cool. Das,
ja, weil du dir Zeit nimmst und Ruhe.
Ja, ich mache das stimmt auch tendenziell nachts auch Dinge, die ich in Ruhe machen will, weil dann die Welt halt ein bisschen stiller steht. Das ist also nicht aller Menschen Welt, das ist mir auch völlig klar, dass Menschen nachts arbeiten, aber die sind nicht in meinem nahen Umfeld zu Hause, ne? Und es ist schon so, dass dann ja Geräusche aufhören, es macht nicht mehr so oft Bing und Bam Bam und so. Ja, genau. Und ich kann mich dann tatsächlich besser konzentrieren. Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit, das auch am Tag. Also gestern habe ich zum Beispiel in der Halle.
Der kommt schon auf den Boden.
Ja, war ein bisschen peinlich. Ich habe halt laut gesagt, ich versuche mal zu dissoziieren. Was man natürlich eigentlich nicht macht, mit Absicht. So, aber ich dachte, vielleicht versteht es jemand.
Dass es wahrscheinlich
zu
nicht.
Schrecklich ist für mich gerade alles. Aber ja, vielleicht landen wir bei dem Punkt, dass man zumindest mit den Menschen, mit denen man Verabredungen treffen kann, das ja machen könnte.
Ja.
Und ansonsten auch politisch drum ringen muss, dass die Verhältnisse fairer werden. Denn du hast ja einen Punkt mit, für manche ist es total leicht, ihre Ruhe zu haben, wenn sie das wollen. Oder
in
Aktion zu treten.
Ich gehe mal ins Spa, in Wellness-Hotel Wochenende, weil ich habe nämlich eine Babysitterin, die ich bezahlen kann. Ich kann dieses Wellness-Hotel bezahlen.
Ja.
Ich kann mir diese Auszeit nehmen, weil ich Menschen habe, die mir andere Arbeit abnehmen. Wie zum Beispiel Haushaltshilfen und so. Also
ja, und die Kommunikation, wenn ich sie suche, ist sie für den anderen auch wahnsinnig viel wert, weil ich so viele Follower habe. Das heißt, wenn ich jemanden anschreibe, wird er auf jeden Fall antworten und sich freuen, dass ich mich gemeldet habe.
Mhm.
Was ja umgekehrt wahrscheinlich nicht der Fall ist.
Nein.
Wenn du irgendwie ein Fan bist von jemandem, dann, so, ne, dann ist deine Meldung gar nichts wert. Das ist ja mit ganz viel Privileg aufgeladen. Aber in den tendenziell horizontalen Beziehungen, die wir haben, wo wir uns so einigermaßen gleichwertig bewegen oder auch im politischen Begehren, kann ja eine Form von Unruhe auch bedeuten, dass ich Bedürfnisse äußere, die vorher nicht da waren und dass wir aber auch Lösungen dafür finden. Es kann ja nicht sein, dass ich dann entweder sage, so, die haben aber die Klappe zu halten, hier die Gruppe XY, das passt uns nicht ins politische Geschäft, sondern wenn da einmal ein Begehren geäußert ist mit gutem Grund, dann muss sich ja drum gekümmert werden. Und vielleicht geht das auch in unseren persönlichen Beziehungen, dass wir dann nicht denken, du hast dich gar nicht einzumischen, was sagst du da über meinen Partner oder so, sondern dass wir das als einen Anlass nehmen, zu regeln, wie es denn besser gehen könnte. Das wäre ja hübsch.
Ich habe gerade im Politischen so ganz viele verschiedene Gedanken dazu, ne? Also zum einen gibt es ja viele Leute, die sagen, ihnen ist es zu ruhig, was, also zu viel Ruhe vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade erleben auf der politischen Ebene. Dann gibt es auch die Forderung zu Recht, bestimmte Personengruppen mal in Ruhe zu lassen und sie nicht ständig für irgendwas verantwortlich zu machen. Das haben wir. Dann haben wir die Forderung nach weniger Ruhe, also nicht Teilzeit arbeiten, sondern mehr zu arbeiten, mehr zu leisten. Und das sind so unfassbar widersprüchliche Signale. Und wenn man sich das mal vor dem Hintergrund der Ruhe ansieht, dann haben wir eine Ruheungleichverteilung.
Ja. Ja.
Also wir müssen, eigentlich müssen wir Ruhe umverteilen und nicht nur Privileg, und das hängt aber unglaublich miteinander zusammen.
Ja.
Also die Menschen, die gerade so krass überlastet sind, sind ja die, die gerade nicht zur Ruhe kommen,
ja, genau,
und auch nicht in Ruhe gelassen werden. Und dann gibt es Menschen, die ein Privileg an Ruhe haben, das aber nicht wahrnehmen und auch andere Menschen nicht in Ruhe lassen können.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant. Also weil, und dann, ich glaube, das ist so, diese eine Ruhe, das ist so auf der persönlichen Ebene, und wir haben so eine Ruhe auf der Sachebene. Und die Menschen persönlich in Ruhe zu lassen und die Dinge in der Sache aber nicht in Ruhe zu lassen.
Genau.
Ich glaube, das ist das, wo ich hin wollte,
ja,
gedanklich.
Genau. Ja, ja.
Das, ergibt das Sinn?
Ja, das war,
konntest du mir folgen?
Das war mein Denkangebot doch, dass wir von der interpersonalen Ebene auch mal auf die gesellschaftliche und politische gucken,
ja,
und genau das anschauen. Denn wir sind geneigt, im Modus der Unruhe zu denken. Das war ja unser die Eingangsthese, dass wir das nicht mehr gewöhnt sind, in Ruhe Gedanken die Politik anzugucken zum Beispiel, sondern dass wir uns daran gewöhnt haben, unter Bedingungen des Kapitalismus ist Unruhe das eigentlich Normale. Also ich mache Airquotes bei normal, aber ist ja so, ne? Das hat sich normalisiert, in Unruhe zu sein. Deswegen denken wir auch häufig politische Teilhabe in Aktivismus. Wie viel kann ich teilhaben? Wo kann ich mitsprechen? Was kann ich alles machen? Dann sagen uns Menschen, wir brauchen nur alle noch viel mehr Ehrenamt oder wir müssen alle noch viel mehr arbeiten. Und das ist ja genau derselbe Gestus. Es funktioniert Teilhabe darüber, dass ich ganz viel tue oder dass ich ganz viel kriege. Dass aber Teilhabe auch bedeuten kann, dass ich an Stellen, wo ich sie haben möchte, meine Ruhe haben darf. Und andere trotzdem an der Sache arbeiten, weil ich formuliert habe, dass das ein politisches Anliegen wäre, das wäre ja auch eine Form von Teilhabe, dass ich also nicht ständig schreien müsste, um mein Anliegen Gehör, um meinem Anliegen Gehör zu verschaffen, sondern das äußern könnte und mich dann zurückziehe in einen Ruheraum. Denn Menschen brauchen ja auch, also den Feministinnen wird dann vorgeworfen, dass er preaching to the choir, ne? Man zieht sich zurück, aber Menschen brauchen diese Rückzugsräume auch, um wieder Kraft zu schöpfen.
Ja, aber das ist ja dann Self-Care. Da kannst du selber für verantwortlich sein. Nimm dich doch mal raus.
Ja, aber das geht halt so schlecht alleine, weil das ja auch wieder so viel Arbeit ist und so viel kostet.
Naja, weil es auch strukturell ist.
Ja.
Also es lässt dich ja strukturell nicht in Ruhe. Es ist ja, du kannst Self-Care machen, so viel wie du willst. Du wirst immer wieder in diese Überlastung kommen, weil die Strukturen dich nicht in Ruhe lassen.
Ja, genau.
Und da, finde ich, müssen wir wirklich dann eben hingucken. Deswegen finde ich es ganz gut zu sagen, naja, vielleicht, ne, die Aktivistin, ich finde es ja gut, wenn Menschen aktivieren, aber die Frage ist, wer muss in Unruhe geraten? Und auch die Form der Unruhe, also die Äußerung der Unruhe ist ja sehr interessant, ne? Also wer am aggressivsten Unruhe verursacht, dem wird auch am ehesten gefolgt. Und das beste Beispiel dafür ist, ich muss es leider sagen, diese Wahlnummer von der Ostseeinsel Pöhl. Da, ja, das,
ja,
ich finde,
da kommen wir raus, ne?
Nein, aber da kann man sehr gut sehen, von wo geht die Unruhe aus? Wer lässt sich da in Unruhe bringen? Warum wird nicht in Ruhe über die Sache nachgedacht und dann auch in Ruhe und konsequent entschieden? Nämlich nach den Kategorien, die zu Gebote stehen, und das wären wissenschaftliche gewesen.
Ja.
Und stattdessen hat diese Unruhe, die da erzeugt wurde und sehr bewusst erzeugt wurde und auch gesteuert wurde medial, die hat dann dafür gesorgt, dass wirklich Privatmenschen Millionen ausgegeben haben, um ein schon halbtotes Tier nochmal zu verschleppen und ersaufen zu lassen. Ich sag's jetzt mal so hart, wie es ist. Aber das ist das, was ja sämtliche wissenschaftlichen Experten schon im Vorhinein prognostiziert haben, dass das passieren wird. Und da können wir sehen, wie wir auch mit Unruhe, also es gibt unterschiedliche Arten und Qualitäten von Unruhe an der Stelle und das müssen wir differenzieren. Also da ist auch die Frage nach, okay, wer sorgt für welche Form der Unruhe und wie wird Druck eigentlich ausgeübt und wie können wir dem dann auch mit Ruhe und Sicherheit begegnen?
Ja.
Und da ist es, da ist Ruhe herausgefordert, finde ich, unter diesem Druck.
Jetzt haben ja dann auch viele sehr aufgeregt reagiert. Also ein Gegenteil von Ruhe ist ja nicht nur Unruhe, sondern auch so aufgeregt zu sein, also Aufregung.
Ja, genau, in Unruhe aufgeregt
genau.
zu sein. Ja.
Also ich finde das als Metapher auf ein Wahlversprechen nicht so schlecht. Naja.
Der liegt so nah, aber es amüsiert mich jedes Mal.
Es ist doch einfach schön, dass man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, was mit dem, mit Wahl so passieren kann.
Ja.
Und man andererseits die Frage dieser Aufgeregtheit auch beantworten muss, nämlich im Sinne von, was fehlt denn da? Warum dockt das so gut an? Was sind die Mechanismen, die da so gut funktionieren, Menschen in diese Art von Aufregung zu bringen? Und ich habe das letztens für einen Seminardiskurs nochmal aufgearbeitet. Das ist eine ganz alte Position von Paul Mohr, einer der Gründerväter in dem Fall der Heilpädagogik. Da geht es in einem kurzen Abschnitt um Verwahrlosung. Und ich hatte mich an diesem Begriff irgendwie aufgehangen und mein Hirn kam da nicht zur Ruhe. Verwahrlosung in dem Fall. Weil ich mich fragte, wie benutzen wir den Begriff denn heute? Und er bringt das zusammen mit einem anderen Begriff, nämlich dem des Haltes, des inneren Haltes. Und er sagt, eigentlich ist jede Form von Verwahrlosung, also wo man sich schlecht kümmert, wo etwas fehlt, ein Zeichen dafür, dass innerer Halt fehlt. Und zwar, das ist schon sehr normativ gedacht, bei allen Menschen ist das möglich. Jetzt keineswegs nur bei denen, die irgendwie besondere Bedürfnisse mitbringen, sondern dieser innere Halt kann an ganz vielen Stellen fehlen und dann eine Form von Verwahrlosung bedeuten, an die man dann leicht andocken kann, ne? Indem man sagt, hier, bitteschön, da ist eine Haltmöglichkeit. Denn, und das fand ich wichtig an der Position, das ist ja nie nur meins. Es hängt an den äußeren Strukturen, ob es äußeren Halt gibt, ob es sowas wie eine Struktur gibt, die mich auffängt oder ein System, in dem ich mich aufgehoben fühlen darf und kann. Genau. Und dieses Ineinander von innerem Halt und äußerem Halt, wenn das gebrochen ist, dann bedeutet das, dass Dinge verwahrlosen, dass sie in Unruhe sind und dass man die Menschen dann auch leichter missbrauchen kann. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Ja. Das steht nicht bei Paul Mohr, aber das ist ja tatsächlich so, dass man dann mit allen möglichen Versprechungen um die Ecke kommen kann und Menschen dann auch sehr schnell reagieren.
Und dazu fällt mir ein, dass Ruhe natürlich auch Kompetenz und Sicherheit vermitteln kann, wenn sie nicht als Ignoranz daherkommt. Das müsste man unterscheiden. Aber wenn zum Beispiel der Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wie das, Ministerpräsident von Niedersachsen, ich habe es nicht mehr so 100% auf dem Schirm, Backhaus, auf jeden Fall, wenn diese Person sich nicht hätte in Unruhe versetzen lassen, sondern in Ruhe und mit Rückhalt und den hätte er gehabt in der Wissenschaft, reagiert hätte, ohne dass es ignorant ist, dann glaube ich, hätte man diese Situation anders navigieren können. Ich verstehe aber auch, dass das eine total ungewöhnliche Situation ist, eine Situation, mit der man nicht alltäglich konfrontiert ist. Und das ist ein hoher Anspruch, da zu sagen, naja, kann ja laut sein, aber bleib mal in Ruhe. Ja? Versuch da mal irgendwie geerdet zu bleiben und souverän zu kommunizieren. Gleichzeitig die Unruhe der anderen Menschen wahrzunehmen, auch als etwas, das sie belastet. Das kann man ja durchaus auch anerkennen, ohne es zu werten. Und dann, ja, hätte man überlegen müssen, wie berichtet man darüber? Also
ja, ich glaube, manche Ämter sind genau so, dass sie sozusagen verstoffwechseln müssen, was an Unruhe alles so ankommt und dann so katalysatorartig in großer innerer Ruhe verteilen, was wo hingehört und auch ein Stück einfach die Schlagzahl rausnehmen, ist manchmal schon Amt genug.
Ja.
Ich habe dazu ein paar schöne Gedanken gefunden bei Hannah Arendt im Denktagebuch, wo sie zwischen Liebe und Freundschaft unterscheidet. Und dieser Gedanke der Ruhe ist eigentlich bezogen bei ihr auf Freundschaft, weil sie sagt, die ist auf jeden Fall unproblematisch, auch die Ehe kann problematisch sein mit der Institutionalisierung von Liebe, geht die tendenziell kaputt. So. Aber Freundschaft ist auf Distanz ausgelegt, auf eine gewisse Distanz. Mhm. Also da ist das uns gar nicht fremd, nicht allzu nah zu rücken. Und die ist auf Dauer gestellt und in gegenseitiger Anerkennung von Freiheit. Und das heißt auch, dass wir uns geschützte Räume in Freundschaft zugestehen. Mhm. Und völlig ruhig davon ausgehen, dass diese geschützten Räume nicht dasselbe sind wie Desinteresse. Mhm. Was in anderen Beziehungen ja nicht gut funktioniert. An deinem Beispiel wäre das ja so, dass man auch aus Angst, desinteressiert gelesen zu werden, dann reagiert. Mhm. Weil das andere irgendwie herzlos wirkt. Da macht man jetzt nichts, obwohl da gelitten wird und so.
Es hat eine total persönliche Komponente natürlich. Mhm. Ich kann jetzt nicht, ne, in Herrn Backhaus reingucken. Ich weiß nicht, wie es dem geht, wie der sozialisiert ist, was der gerne darstellen möchte, ob der irgendeinen eigenen Darstellungswunsch auch hatte. Mhm. Aber da stecken natürlich auch Mechanismen dahinter, diese Influencer, das ist ja, ne, die da mit dran waren, das ist ja wirklich konzertierte Unruhe, muss man sagen. Die leben von dieser Unruhe eben auch. Und auch da finde ich, das ist ein Mechanismus, den man sich angucken muss. Ja, den kann man nutzen, aktivistisch nutzen. Die Frage ist aber auch da immer, wer nutzt den wozu? Also geht es um die Person oder geht es um die Sache? Wir stellen sehr häufig fest, dass es tatsächlich um die Person geht, können aber nicht so gut auseinanderhalten, ob es dieser Person auch um die Sache geht. Weil ich glaube, man kann nicht rausrechnen, dass es um die Person geht. Also zum Beispiel behinderte AktivistInnen. Ja, denen geht es natürlich auch um die Person. Die werden in ihrem Leben behindert durch die Strukturen, in denen sie leben. Und natürlich sind die dadurch insofern aktiviert, als sie ständig dagegen ankämpfen müssen. Die werden ja nicht in Ruhe gelassen durch die äußeren Umstände. Mhm. Und da geht es um Person und natürlich auch immer um die Sachebene. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand mit so Wahlcontent FollowerInnen-Zahlen in die Höhe treibt oder auch Sachen macht, da finde ich, darf man schon fragen, geht es um die Person oder geht es eben in dem Fall um das Tier? Also wer steht da eigentlich an erster Stelle? Und das Tier kann halt nicht für sich selber sprechen.
Was mir immer auffällt, ist an meinem eigenen kleinen Leben, da können andere talentierter sein, aber so viel talentierter auch nicht. Man kriegt nicht unendlich viele Sachen gründlich bearbeitet.
Nein.
Das ist nicht so. Wenn man wirklich sachlich an Dinge rangehen will, oder, das musst du mal nüchtern betrachten, ja wann denn? Man hat ja kaum Zeit dafür, sachlich, gründlich an Dinge ranzugehen, die Begriffe auszuloten, sich anzugucken, wie die Phänomene aussehen, ein Stück Ordnung zu schaffen in den ganzen Wust von Praxis, der einem da so entgegenkommt und dann auch noch historisch und systematisch ein bisschen mit dem Rechen durchzugehen. Also wirklich sachlich etwas gründlich zu bearbeiten, dauert sehr lange. Wenn Menschen sich sehr häufig zu vielen Sachen melden, habe ich Vorbehalte. Dann denke ich, wo nehmen die Zeit, sich um all das so wahnsinnig gründlich zu kümmern?
Also, ich krieche gerade unter den Tisch.
Wieso? Manche schneiden sich das aus den Rippen und schlafen dann kaum und andere machen halt heute dies und morgen das und so. Und dann geht es eben schon zu Lasten der Tiefe der Argumentation oder der Differenziertheit.
Also ich habe natürlich in meiner Kommunikation auch nicht den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Das geht, glaube ich, auch über Social Media nicht.
Das soll ja Wissenschaft machen. Du sollst ja Journalismus machen.
Das ist ja was anderes. Ja, genau. Das ist was anderes. Aber auf der anderen Seite versuche ich schon auch, bei den Themen, die ich bearbeite, eine gewisse Tiefe mitzubringen und eine gewisse Recherchetiefe mitzubringen. Klar. Und stecke entsprechend halt auch Arbeit
da rein. Ja, aber deswegen bist du ja auch Journalistin und nicht Influencer. Da geht es ja nun nicht, das ist auch kein Vorwurf, aber da geht es natürlich nicht darum, tief in eine Sache einzudringen und alles in seinen Polyvalenzen darzustellen, zumindest nicht per se. Also es müsste nicht sein, erfolgreicher Influencer
zu sein. Genau, aber du brichst es halt in verschiedene kleine Häppchen runter. Also wenn du jetzt sozusagen eine Karriere machst als Influencerin, kann das schon sein, dass du ein Thema, weißt du, wie so Kapitel, einfach in so kleine Stücke runterbrichst. Ich finde das einfach unglaublich schwierig, weil du davon ausgehen musst, in einem Buch kann ich davon ausgehen, dass es hoffentlich jemand so von vorne bis hinten liest.
Kohärenz und so.
Ja, genau.
Und das, Linearität.
Genau, das kann ich halt aber nicht voraussetzen, wenn es um Internet geht, weil es äußere Einflüsse gibt, die verhindern, dass ich alle Teile zum Beispiel sehe, was dass ich alles cool mitbekomme.
Ist. Nur dadurch kriegt man ja die Möglichkeit, in ganz viele Welten reinzugucken.
Genau, das ist das Positive daran. Also Bücher lesen, ich stelle das immer wieder fest, das dauert sehr lange, bis man verschiedene Bücher gelesen hat.
Ja.
So, man schafft nicht so viele Bücher wie Reels. Ich glaube, die Potenz würde mich da mal interessieren, wie viele Reels gucke ich im Jahr und wie viele Bücher lese ich tatsächlich.
Ach, also, das müssen wir so einen Klicker daneben legen und zählen.
Na, gut, meine Reels, die ich angeguckt habe, das kann ich mir tatsächlich im Verlauf angucken. Das wird ja getrackt.
Und es kommt
und
auch auf
den
die
Bücherstapel. Ja, das sind, ich habe ja vornehmlich so dicke Sachbücher.
Ja, also dick ist schon mal schlecht.
Total, finde ich auch. Man braucht sehr lange, um die zu lesen.
Ja, in Ruhe zu lesen. Sind ja manche Tätigkeiten sind halt auch eher aktivierend oder aktiv und manche sind eher auf Ruhe gerichtet.
Ich bin ja Menschen nicht dankbar, diese 100 Seiten Essays veröffentlichen. Ne? Da kann ich sagen, ich habe heute ein Buch gelesen. Ein ganzes Buch an einem Tag. Yes.
Ja, das finde ich aber ganz süß, wenn Studierende dann fragen, müssen wir das ganze Buch lesen? Und ich sage, ja, die ganzen 98 Seiten in einem süß. Halben Jahr. Das schaffen sie schon. Und aber die Erfahrung, auch ohne Handy zu lesen, ist auch inzwischen etwas, das ist ja jetzt immer wieder beim Oma-Talk, aber das ist schon was Menschen verändert.
Das ist kein Oma-Talk. Wie gesagt, diese Offline- Clubs, das ist
ja,
was für junge Menschen, das ist kein Oma-Talk.
Ja, aber aus Gründen, ne? Weil es eigentlich ungewohnt ist. Es ist halt nicht mehr das, was man halt macht und mit den Schultern zuckt, sondern...
Aber auch aus dem Gefühl der Überforderung.
Ja, genau.
So der Entschleunigung, des Verlangsamens, des Raumschaffens für Denkprozesse und so, weil man einfach merkt, okay, das geht überhaupt nicht mehr. Und das finde ich ja ganz spannend. Das neulich noch gelesen, dass zum Beispiel so TV-Serien so geplant werden, dass sie schon davon ausgehen, dass die ZuschauerInnen parallel die ganze Zeit am Handy sind. Also, dass sie nicht mit ihrer vollen... Oh, Rita,
ich gucke ja nur Pumke.
Rita hat gerade ein Gesicht gemacht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen.
Ich mag Zitronen.
Aber dass sie schon davon ausgehen, dass die Leute eben nicht mit ihrer hundertprozentigen Aufmerksamkeit diese Serien gucken. Und entsprechend werden die gemacht und geschrieben.
Okay.
Und ich finde auch jetzt zunehmend, wenn ich so viele Bücher lese, auch wissenschaftliche, in denen auch Sätze mal länger sind, dass so Dialoge echt so Einsatzdinger sind. Also ich spreche so nicht in meinem Alltag. Würde vielleicht besser sein, wenn ich die Sätze auch mal beenden würde, die ich anfange.
Oder mal in Imperativen sprechen, da ist man schnell fertig.
Ja, aber das ist wirklich interessant und ich wundere mich immer, warum mein Englisch nicht weiterkommt, aber es liegt wahrscheinlich daran,
an den Nebensätzen.
Es liegt daran, dass es keine vollständigen Satzstrukturen mehr gibt, auch bei meinen Yoga-Videos nicht.
So, da kann man nichts machen. Es ist einfach, es scheitert an Grammatik. Aber was mir gespiegelt wurde, gerade was dieses Lesen angeht, finde ich auch lustig, dass du darauf hinweist, dass die langen Sätze überfordern, dann haben wir gemeinsam geübt, Nebensätze wegzulassen, was auch gar nicht so leicht ist. Wo ist der Hauptsatz? Suchen Sie in Hegels Phänomenologie des Geistes den Hauptsatz in diesem Passus. Nee, das waren Theorien sozialer Arbeit.
Ein Hauptsatz suchen.
Das ist zum Teil so Detektivarbeit. Wo ist das Verb? Wie hat es sich verkleidet? Das ist ganz interessant. Aber
semantisch
was mir,
spannend.
Ja, total. Ja. Auch, dass das Subjekt den Satz regelt, ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Warum darf das nicht mal jemand anders machen? Aber das sind so Dinge, die ich dann in Nebensätzen mit erörtere. Aber was mir gespiegelt wurde, war, okay, das ist schwierig, mit dieser Textart umzugehen, das verstehe ich. Die kann einfach ungewohnt sein und die ist ja nun auch je nachdem relativ kompliziert. Aber zum Zweiten, es mangelt an Konzentration. Und das finde ich zentral für dieses Ruhethema, gerade in neueren Theorien. Wir sind ja jetzt dann eben nicht mehr in der Stoa und in Griechenland vor 2500 Jahren und auch nicht hier im Mittelalter, sondern in der Neuzeit angekommen, in der Konzentration was anderes bedeutet. Und ich habe gedacht, vielleicht müssen wir uns ein Stück mehr dran gewöhnen, dass wir gar nicht zurückkommen zu so einem kontemplativen Zentrum. Da kommen wir vielleicht nicht mehr hin. Vielleicht müssen wir in möglichen kleinen Unruhezirkeln denken, wie so ein Kreisel ist ja auch stabil, weil er sich dreht. Und das gibt's ja immer mal wieder, das lässt sich ja auch 3D groß denken, in Konstellationen, also das Universum hat ja auch eine gewisse Stabilität.
Zum Glück.
Nehme ich an. Nicht, dass ich gut drüber Bescheid wüsste, aber ich sitze ja hier. Dank der Gravitation, vielen Dank dafür. Und das ist ja relativ stabil, aber die ganze Zeit in Bewegung. Mhm. Und wenn wir zu dieser Art von Ruhe kommen können, in den persönlichen Beziehungen, aber auch politisch, dass wir sagen, es muss viel Bewegung da sein. Wir wollen ja nicht jetzt zurück zu einem Datum X, an dem das Telefon im Flur stand und niemand ein Handy hatte. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, die verschiedenen Bewegungen der Unruhe so einzuhegen, dass wir gemeinsam zu einem Modus finden können, mit dem wir gut leben können. Und dann zählt das aus meiner Sicht auch für dieses Einmischungsding. Dann muss ich ja nicht mehr ständig irgendwie einen Input formulieren, sondern ich kann sagen, ich sehe, dass das in Bewegung ist, ich sehe den Prozess, ich kann das anerkennen. Ich mache mal so ein bisschen, ich schubs einmal so ein bisschen und sage, du, ich tut mir leid, ich habe dringend das Gefühl, da was sagen zu müssen. Ich lasse dich dann aber auch wieder damit in Ruhe. Ich habe es dann ja jetzt einmal gesagt. In 2 Jahren, wenn es dir immer noch schlecht geht, sage ich es vielleicht nochmal. Ja, kurz vor der Hochzeit sage ich es nochmal laut. Aber ich kann es ja dann wieder eine Weile in Ruhe lassen und darauf vertrauen, dass sich vielleicht etwas bewegt. Und das fände ich ein Modell, mit dem ich ganz gut leben könnte.
Ich glaube, da ist das Kernstichwort Vertrauen.
Ja, möglich.
Und das in meinem Erleben ist häufig nicht gerechtfertigt, weil Menschen sich lieber nicht bewegen. Also,
das heißt, man müsste sie ständig nerven, damit was trendig, solange es noch geht.
Also, also das ist tatsächlich so, dass es eben einer Wiederholung bedarf.
Ja.
Die Frage ist natürlich dann nach der Art der Wiederholung, aber.
Und der Frequenz.
Aber das Ding ist ja, solange dich die Umstände nicht in Ruhe lassen und andere Leute dabei aber sitzen, weil sie strukturell zum Beispiel nicht angesprochen sind und dabei völlig in Ruhe sein können, weil es sie nicht anspricht, die sehen zwar, dass dich das betrifft, es lässt sie aber völlig in Ruhe und dann nicht in Aktion treten, das finde ich schwer auszuhalten.
Das stimmt, dann müsste man ja auch an die herantreten und denen die Unruhe servieren, statt der Person, die eh schon belastet ist.
Genau, das aber das ist, ja sowieso eine ich finde Idee. Das wirklich schwierig, diese Menschen in Unruhe zu bringen, die es eben nicht betrifft oder die sich nicht betroffen fühlen, weil betroffen sind am Ende immer alle, also als Gemeinschaft betrifft uns das immer gemeinsam, aber es gibt Menschen, die wenig Handlungsdrang verspüren.
Ja, klar.
Die auch mehr, nennt man das dann Beharrkräfte?
Vielleicht.
Oder die statischer unterwegs sind.
Naja, gesichert, ne? Die sind gesichert durch Privilegien.
Die sind durch Privilegien gesichert.
Und werden erst unruhig, wenn jemand an den Privilegien kratzt.
Ja, und das aber, da gibt es ja dieses Ungleichgewicht, das Kate Mann auch beschreibt, ne, dass dieses an den Privilegien kratzen, das führt ja auch nicht dazu, dass sie in Unruhe geraten und sagen, ah, ich muss das bei mir regeln, sondern die gehen dann, die drehen sich dann um und sagen, du hältst jetzt die Fresse, still jetzt, Ruhe.
Ja, und es gibt eben dafür auch wieder Ressourcen, um das Gekratze sozusagen, das Gekratzes Herr zu werden.
Genau, aber das ist dann Ruhe als Diktat. Mhm. Und da wird es dann halt auch wieder schwierig.
Ja, genau, also dieses, ich sag auch, also dieses.
Das ist aber ein kompliziertes Thema.
Ja,
ich sag,
das ist immer, wenn Dinge im Prozess sind, ist das immer schwierig. Weißt du, in mir ist auch etwas, das wie beim letzten Mal schreit, lass doch mal, ist doch mal gut, kann nicht mal für einen Moment lang Ruhe sein, tatsächliche Ruhe im Sinne von statische Ruhe. Mhm. Ich wünsche mir das manchmal, einen Moment, in dem nicht alles in Bewegung ist, unsicher ist, neu hergestellt werden muss oder durch gute Zentrierung und Dezentrierung irgendwie in einem stabilen Gleichgewicht
dass
gehalten
die Schnecken
werden
muss. Und dann Salat in Ruhe lassen.
Ja, genau. Lass doch mal in Ruhe. Ich habe dir doch da eine Erdbeere hingelegt. Nimm doch die, Mann.
Ja, eine.
Okay. Ja, nee, das waren schon, ich habe schon viele geopfert. Aber man bringt ja seine Opfer dafür, dass dann Ruhe ist. Warum ist dann aber immer noch keine Ruhe? Es ist ja ein ständiges Genage an einem. Und diesen Impuls haben, glaube ich, viele und der ist ja auch okay. Ich darf mich danach sehnen. Ich darf halt, also um jetzt mal ethisch und normativ zu werden, ich darf daraus nicht ableiten, dass für alle die gleichen Handlungsmaximen die richtigen wären. Und dass die Privilegien, die ich für mich als Ressource heranziehen kann, allen zu Gebote stünden. Das ist nicht der Fall. Ich kann nachts mal arbeiten, weil ich dann wieder mich erholen kann oder so. Das können Menschen, die das dauernd machen müssen.
Ich raise eine Augenbraue mit dem Erholen.
Im Konjunktiv vielleicht. In 3 Jahren. Mal gucken.
Erwischt.
Ja, ja, ouch. So. Aber ich führe ja ein sehr privilegiertes Leben.
Ja.
So, das darf man ja auch wahrnehmen. Und dennoch, den Wunsch haben, glaube ich, viele, wenn wir es schon aushandeln können, dann mit den Freundis, die wir so haben, ne? Die,
ja,
wo das Vertrauen da ist. Und vielleicht ist das dann der Resilienzhafen, in den wir immer mal zurückkehren. Wenn es nicht der Arbeitsplatz ist und nicht die Familie ist, vielleicht haben wir irgendwo Rückzugsorte, wo wir sie nicht vermuten und wo wir sozusagen aufladen und zur Ruhe kommen können, um dann wieder neu unruhig sein zu können.
Ich würde mir wünschen, dass Politik die Menschen in bestimmten oder marginalisierte Menschen in Ruhe ließe, dafür die Strukturen...
Ihnen die Chance auf Ruhe gäbe.
Genau, ihnen die Chance auf Ruhe gäbe und dafür die Strukturen in Unruhe bringt, um sie zu verändern. Und zwar dahin, dass mehr Menschen dann auch Ruhe finden könnten oder Sicherheit finden könnten, weil das ja, glaube ich, auch miteinander zusammenhängt. Ne?
Ja.
Also um Ruhe zu finden, brauchst du eine Form von Sicherheit. Das Leben immer unsicher ist, das ist so. Ne? Auch darin können wir Ruhe finden, dass wir sagen, es ist eigentlich immer unsicher, wir wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Das ist auch beunruhigend, aber man könnte auch sagen, jo, so ist es.
Ist ja eine Form von Sicherheit.
Genau, ist eine Form von Sicherheit, dass nichts sicher ist.
Man kann sich darauf verlassen, dass die Dinge sich verändern.
Genau, schon, aber das wäre halt schön, wenn man sich auch darauf verlassen könnte, dass sich die Dinge zum Besseren hin verändern. Und zwar in dem Sinne, dass mehr oder die meistmöglichen Menschen daran partizipieren können. Das Postulat, dass alle können, ist, glaube ich, schwierig zu erfüllen. Aber dass mehr Menschen partizipieren können, ist eigentlich so schwer nicht zu erreichen. Es gibt ganz kluge Vorschläge dazu, auch Infrastrukturprojekte. Da gibt's, ja, da gibt's viel Unruhe drum, also auch wenn es um Projekte geht, aber sie ist eben nicht auf einer persönlichen Ebene. Wir müssen streiten und wie gesagt, das bringt individuell Menschen in Unruhe, aber dass die Veränderung strukturell ist, kann eben dazu führen, dass sich Menschen daran auch anpassen können.
Mhm.
Und du kannst dich aber nicht anpassen an, ich habe einen anderen Pass oder so, ich komme woanders her. Das ist nichts, was du mit einer Anpassungsleistung verändern kannst, deine Herkunft.
Ja, und dann bist du eben darauf angewiesen, dass die Strukturen so geschaffen werden, dass du zur Ruhe kommen kannst.
Dass du zur Ruhe kommen kannst, dass du dich einpassen kannst, das finde ich, glaube ich, wichtig. Also es geht schon darum zu sagen, Menschen können sich natürlich einpassen in Bedingungen, aber es muss ihnen halt möglich gemacht werden und es muss so sein, dass nicht Veränderungen vorgenommen werden müssen, die man nicht verändern kann.
Hm. Ja, ja, dann sind wir doch wieder bei der Antike, wo es ja im Wesentlichen darum ging, zu unterscheiden, was man verändern kann und was nicht und das Unveränderliche erstmal zu akzeptieren, aber nicht politisch zu akzeptieren.
Naja, politisch ist ja auch nichts unveränderlich.
Genau, eben, da darf man ja drauf schauen, dass die Dinge immer gewachsen sind und historisch auch hätten anders laufen können und dass wir deswegen einen Move machen können, der sich vielleicht doch nochmal verändert. Ja.
Crazy.
War gar nicht so ruhig, das Thema. Wir dachten ja, wir halten eine Stunde die Schnauzen, die jeweiligen, aber das hat nicht funktioniert.
Da ist ganz viel rotiert zwischen meinen Ohren.
Ja, bei mir
eine
auch.
Eine sehr anregende Folge dafür, dass sie sich um Ruhe gedreht hat.
Ne? Gedreht. Das war das Fazit, ne?
Genau, das war das Fazit. Viel Spaß damit. Dann würdest du ein anderes Fazit noch vorschlagen wollen?
Nee, wir können ja noch mal kurz die Ebenen auseinanderhalten, über die wir gesprochen haben und so vielleicht historische Linien, aber sehr viel mehr ist, glaube ich, an Ordnung nicht reinzubringen in den Diskurs.
Nee.
Die Ebenen waren einerseits die persönliche zwischen Menschen, die auf horizontaler Ebene verbunden sind, wobei das politisch ja genauso ist, sie sind nur weiter weg.
Mhm.
Dass wir also schauen, wo wir das auf dieser Ebene verregelt kriegen mit dem Privileg von Ruhe und Unruhe. Politisch und persönlich, individuell war eine Ebene, dass ich eben auch aufgrund der Einrichtung von mir gut zur Ruhe kommen kann oder das nicht so gut kann. Über Physik haben wir, glaube ich, kurz gesprochen. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle von Ruhe und Unruhe.
Stabilität durch Unruhe.
Genau. Dann hatten wir diese kulturtheoretische These, dass wir an Ruhe kaum noch gewöhnt sind, weil unter Bedingungen des Kapitalismus und des Neoliberalismus Unruhe das eigentlich Normale ist. Und ich hatte es kurz von der Pädagogik bzw. der Heilpädagogik mit dem inneren und äußeren Halt, was sich aber ja nicht widersprach, sondern ergänzte. Also es waren, glaube ich, die unterschiedlichen Hinsichten, über die wir gesprochen haben. Dann hatten wir ein bisschen Oma-Talk darüber, wie wir früher Ruhe als Absenz erlebt haben, also weg sein zu können oder auch weg sein zu müssen und sich nicht angesprochen zu fühlen, ist ja ein Ding, ne? Ja. Also sich rausnehmen
das
zu
ist
können.
Ein Ding.
Ja, das ist ein Ding. Einfach mal weg sein und 22 Uhr nicht ans Telefon gehen. Ja, wisst ihr Bescheid, wie das bei Nora läuft? Und historisch, also ich habe für mich so diese ganz groben Linien gezogen, dass es einerseits die stoische Ruhe aus der Antike gibt, wo es im Wesentlichen um die Bezähmung der inneren Unruhen und der Affekte ging. Dann so eine metaphysisch geprägte Ruhe, wo es mehr um die Hinwendung zu Gott geht und eine Kontemplation im Sinne von hier ist sowieso Unruhe auf Erden und die große Ruhe finde ich nur in Gott. Und dann eben die der moderne Geschuldete, wo wir gucken müssten, wie wir sie hinkriegen, nämlich eine relational fundierte Ruhe, so wie Hannah Arendt sie vielleicht vorgedacht hat und das im Feminismus auch häufig verhandelt wird, nämlich, dass wir den Beziehungen, die ja tendenziell unruhig sind und immer wieder neu ausgehandelt werden müssen, aber auch so viel beilegen, dass sie gleichzeitig als eine Ressource erscheinen, um Ruhe haben zu können. Und den Gedanken, den bewege ich noch ein bisschen hin und her.
Den lässt du nicht in Ruhe.
Nee,
oder er dich nicht.
Genau. Ja.
Dann hast du noch eine Literaturliste,
ja, auf der Rückseite.
Eine unruhige Ameise drüber gekrabbelt. Da
so
dachte
was
ich auch, das passt ja sehr
über
gut.
Über das keins Mal.
Wahrscheinlich.
Rastlos und ruhelos wird die Ameise auf der Erde sein. Das kann ich ihr jetzt prophezeien. In ihrem ganzen Leben.
Vielleicht weiß sie das auch schon.
Ja, vielleicht lebt sie einfach gut damit.
Ja.
Ist auch möglich. Also das von Hannah Arendt war aus dem Denktagebuch. Und die antiken und mittelalterlichen Positionen sind die von Epikur. Da gibt es Lehrbriefe und Spruchsammlungen. Das sind so kleine Bändchen, die das zusammenfassen. Von Epiktet auch. Ja.
Für den Urlaub.
Oder, ja, genau. Oder man nimmt mal so Augustinus mit in den Urlaub, lateinisch-deutsch. Confessiones. Dann gucken einen Leute auch an. Im letzten Urlaub habe ich das Recht auf Sex gelesen. Das war nicht gut. Der Titel war gut lesbar und Menschen haben falsche Assoziationen gehabt, als ich mit dem Buch da saß. Dann lieber Augustinus Confessiones mitnehmen. Die Kulturthese der Unruhe fand sich bei Ralf Konersmann, Die Unruhe der Welt. Dann hatte ich gesprochen über den inneren Halt bei Paul Mohr zur Psychologie und Pädagogik des inneren Halts. Das ist ein ganz kurzer Artikel, da gibt es auch noch mehr zur Verwahrlosung. Da kann man ganz gut in ein Rabbit Hole fallen. Sehr schön literarisch, finde ich. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, über das Buch der Unruhe, das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Suarez, der vielleicht sowas wie ein alter Ego von mehreren von Fernando Pessoa war. Da kann man gut drin herumlesen. Und die verschiedenen Weisen, autonom zu sein, also gar nicht nur für sich, sondern vielleicht mit anderen, sowas wie eine Eigenständigkeit zu erarbeiten. Der Gedanke kam von Beate Rössler, Autonomie, ein Versuch über das gelungene Leben. So.
Das klingt hervorragend, finde ich. Und tatsächlich danach, als wäre da auch Urlaubslektüre dabei.
Ja, vielleicht schon.
Fernando Pessoa ist irgendwie.
Ja, das kann man mitnehmen. Das kann man auch in so kleinen Stücken lesen.
Ja, klingt gut. Dann würde ich noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt. Wir haben eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Da kann man Kommentare hinterlassen. Ihr findet uns auf Mastodon unter @wasdenkstdudenn@podcasts.social. Und das war's schon. Wir lassen euch mit weiteren Kommunikationsmöglichkeiten in Ruhe. Ach nee, wir haben ja noch E-Mails. Rita@wasdenkstdudenn.de oder Nora@wasdenkstdudenn.de. Und tatsächlich ist es so, dass freundlicherweise ihr uns mit sehr viel Kommunikation in Ruhe lasst.
Aber nein, eure ist ja erwünscht. Wir antworten nur nicht nach 22 Uhr oder in der Mittagspause.
Nein, das ist tatsächlich so. Nein, ich finde den Austausch toll. Ich finde auch den Austausch über Social Media toll. Aber es ist so, dass das bewältigbar ist. Mhm. Und das finde ich halt schon auch gut. Also natürlich würde ich mich freuen über noch mehr Kommunikation mit unseren HörerInnen. Gleichzeitig weiß ich auch, was für uns leistbar ist.
Ja.
Und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört und viele von euch auch schon so lange und treu zuhören. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, wenn ihr Themenwünsche oder Themenvorschläge habt, her damit. Wir gucken mal, was wir dann damit machen. Und ansonsten wünschen wir euch, dass euch Menschen zu gegebener Zeit auch mal in Ruhe lassen.
Schönes Schlusswort.
Tschüss.
Tschüss.